Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen im Kompressor-Podcast. Ich bin Jana Münkel. Hi. Manche Leute wollen ja immer und überall gelobt werden.
I'm kind of a big deal.
Really?
People know me.
Well, I'm very happy for you.
I'm very important. I have many leather-bound books and my apartment smells of rich mahogany.
Ja, dieser Mann sagt, ich bin sehr, sehr wichtig. Ich habe nämlich ledergebundene Bücher bei mir zu Hause und meine Wohnung riecht nach Mahagoni. Ja, das ist die Stimme von Will Ferrell, der ist ein US-Komiker und Schauspieler und der spielt in diesem Film, aus dem der Ausschnitt gerade gestammt hat, einen Nachrichtensprecher. Und Will Ferrell hat ein Faible, würde ich mal sagen, für so männlich dominante Rollen und treibt das auch mit Genuss auf die Spitze. Und wer dieser Will Ferrell eigentlich ist, das wollen wir uns hier im Kompressor heute mal genauer anschauen. Und ich habe mir, um dieses Phänomen Will Ferrell mal zu beleuchten, zwei KritikerInnen ins Studio eingeladen. Das ist Hanna Pilatschik, Filmkritikerin bei Der Spiegel, und Bert Rebhandel, der ist Mitherausgeber der Filmzeitschrift Cargo. Und ich habe die beiden zuallererst gefragt, was jemand, der Will Ferrell nicht kennt, über ihn wissen muss.
Ich würde sagen, sein Brusthaar. Das ist ein Schlüssel zu seinem Werk. Das wird in jedem Film eigentlich prominent präsentiert. Das ist nicht groß, massig, dunkel, buschig, sondern dünn verteilt. Und genau das ist so bei Will Ferrell. Bisschen männlich, aber auch gebrochen.
Herr Rebhandel, haben Sie auch irgendeine Assoziation?
Ich kann leider nicht anders, als in eine ähnliche Richtung zu denken. Ich würde das mit dem Haar sogar noch ein bisschen weiter treiben. Ist vielleicht nicht ganz politisch korrekt, das so zu sagen, aber eine gewisse Animalität oder von der Physiognomie her, von der Erscheinung her bei Will Ferrell, könnte man tatsächlich auch, wenn man es ganz dramatisch sagt, an einen Affenmenschen denken. Das ist allerdings schon unzulässig, das so zu sagen. Allerdings ist das auch ungefähr der Humor, an der ihn interessiert.
Ja, eigentlich kommen wir mal zu einem aktuellen Film von ihm. Eigentlich hätte der Eurovision Song Contest ja Mitte Mai in den Niederlanden stattfinden sollen. Der ist wegen Corona dann ausgefallen. Und Will Ferrell, der liefert uns quasi so einen Ersatz. Der hat nämlich eine Parodie auf den ESC gemacht. Die läuft seit heute auf Netflix, ist da zu sehen. Und die heißt Eurovision Song Contest – The Story of Fire Saga. Und da geht es so um zwei isländische Underdogs, die eben so zusammen die Herzen des ESC Contests erobern, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde zuerst gerne mal reinhören, was die beiden, Lars und Sigrid heißen die beiden, die die Gruppe Fire Saga eben sind, was die beiden so für einen Song haben. Frau Pilatschik, was würden Sie sagen, klingt das nach Eurovision Song Contest?
Das klingt sowohl nach dem eigentlichen ESC als auch dem Film. Dieses staccatohafte Schnaufen, das kommt von Will Ferrell, der spielt da den Sänger Lars. Und das ist auch genau die Grundierung, die Will Ferrell in den Film bringt. Ein bisschen komödiantisches, brachiales, nicht so richtig glamouröses Schnaufen. Und darüber hört man dann Rachel McAdams, die kanadische Schauspielerin, vermischt ihre eigene Stimme mit der einer schwedischen Sängerin namens Molly Sörén, weil das dann schon auch irgendwie in Höhen geht, die wirklich sitzen müssen und die dramatisch sein müssen. Und das ist auch so ein bisschen Rachel McAdams Rolle in dem Film, ein bisschen für das Herz zu sorgen, auch für die Schönheit und den Glamour, den der ESC auch hat. Das passt also schon sehr gut.
Wir haben gerade selber schon gesagt, Glamour, der ist auch so ziemlich hochglanzmäßig produziert. Der wurde ja in Tel Aviv während des richtigen Eurovision Song Contest 2019 produziert. Wie wichtig ist es denn, dass da dieser Glamour da ist?
Ich finde es wirklich entscheidend, dass der auch so gut aussieht wie die Show selbst. Das ist jetzt kein Zufall. Man muss sagen, die EBU, die European Broadcasting Union, hat den Film auch produziert. Und der bisherige CEO des Eurovision Song Contest, Jan Ole Sond, der ist da auch selber zu sehen. Das ist so ein bisschen sein Imagefilm zum Abschluss. Der hat das 10 Jahre geleitet, den Wettbewerb. Und jetzt ist das so ein bisschen die, ich würde noch nicht mal sagen Parodie, sondern Hommage an das, was diese Show leisten kann.
Herr Rebhandel, was sagen Sie zu dem Film? Ist sowas Kultmäßiges wie der Eurovision Song Contest, der ja in Europa doch auch Kult ist, würde ich sagen, ist der parodierbar? Also ist diese Veranstaltung parodierbar in diesem Film?
Ich denke, dass der Film den Beweis dafür antritt, wobei eben Hanna Pilatschik ja schon gesagt hat, es ist nicht nur eine reine Parodie, es ist durchaus auch so etwas wie eine Würdigung einer durchaus merkwürdigen Veranstaltung. Der European Song Contest hat ja auch musikalisch fast so etwas wie ein eigenes Genre hervorgebracht, das irgendwie an der Grenze zwischen eigentlich unerträglicher Gebrauchsmusik und dann doch aber etwas anrührenden und auch so etwas wie nationalen Eigenschaften irgendwie so schillert ein bisschen. Und das zu treffen, das ist eigentlich eine hohe Kunst, die aber nicht so leicht bemerkt wird. Und gerade das Lied, das wir kurz angespielt haben, zeigt ja schon davon, das stimmt im Grunde, aber es stimmt sozusagen irgendwie auch für das Falsche, was der ESC ja auch irgendwie ist. Und das zu treffen, ist dann eben komisch.
Sie haben ja selber auch schon gesagt, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine komische Veranstaltung aus dem US-Blick. Ich würde gerne noch mal in eine Szene reinhören. Da ist die Gruppe gerade wieder zurück nach Island gekommen, nach dem Eurovision Song Contest. Und erzählt eben so in ihrer Dorfkneipe, wie es so abläuft sozusagen. Und da sind nämlich Amerikaner zu Gast.
Hey, Americans, are you having a good time in Iceland?
Yeah.
Well, we hate that you're here.
Yeah.
Yeah. So why don't you go back home, all right?
Frau Pilatschik, der Lars aus dieser Gruppe, der fordert die Amis auf, so ein bisschen aber mit einem Lachen abzuhauen. Was macht das mit diesem amerikanischen Blick auf Europa oder auch dem europäischen Blick auf die Amis? Wird damit gut gespielt in diesem Film oder ist das doch eher platt?
Ich finde, der kriegt eine gute Balance hin. Also Will Ferrell und Rachel McAdams, das sind halt nordamerikanische Hollywood-Stars. Die sind, glaube ich, dafür da, so ein amerikanisches Publikum an den Film ranzuführen. Und dann liefert der Film aber ganz schön viel Fanservice auch. Also für Leute, die sich mit dem ESC gut auskennen, die werden richtigen Spaß dran haben, wer da alles in Kurzauftritten zu sehen ist, was auch für Spitzen gegen Homophobie gesetzt werden und so. Und dass da Will Ferrell dann wieder als Amerikaner, der ein Europäer spielt, wieder die Amerikaner beschimpft, das ist tatsächlich ein neuer Dreh, der halt, finde ich, ganz gut sitzt und vielleicht auch so eine Bewegung in Will Ferrells Karriere markiert, dass hier halt eben auch wirklich jemand mit Liebe für was Europäisches auch dafür eintritt und mal so ein bisschen aus sich herausbricht. Es ist vielleicht sogar eigentliches Sprechen von Will Ferrell, der den Film ja auch mitgeschrieben hat, und nicht so sehr seine Figur, die da spricht.
Bei mir im Studio sind die zwei FilmkritikerInnen Hanna Pilatschik und Bert Rebhandel. Und wir schauen zusammen auf das Werk von Will Ferrell, dem US-Schauspieler und Komiker. Und wir fragen gemeinsam, was macht ihn komisch oder eigentlich vielleicht auch nicht? Und ich möchte gern jetzt auf einen Film gucken, der kurz vor Corona in den USA noch angelaufen ist. Downhill heißt der. Da geht es um eine Familie, Vater, Mutter, zwei Söhne, die machen Urlaub in Ischgl in Österreich. Und das ist eigentlich ein Remake des schwedischen Films Höhere Gewalt von 2014. Und der dreht sich ein bisschen um die Frage, wie gut kommt die Familie denn da in Ischgl im Skiurlaub klar? Herr Rebhandel, bevor wir inhaltlich einsteigen, muss ich eine Frage stellen, weil die sich aufdrängt. Wir haben ja Ischgl in den letzten Monaten sehr, sehr viel in den Nachrichten gehört. Das war Corona-Hotspot. Würden Sie sagen, Sie gucken einen Film über Ischgl, wo eben auch Party eine Rolle spielt, anders?
Natürlich, und ich habe ihn bewusst auch irgendwie mir so ein bisschen von diesen ganzen Ischgl-Geschichten aus der jüngeren Vergangenheit her angesehen. Es gibt dann nicht den direkten Anhaltspunkt. Es ist ein Film, der von allem dem natürlich noch nichts gewusst hat, aber es ist natürlich für den Film ist es eine seltsame, zweischneidige Zufall. Er profitiert eigentlich nicht wirklich davon, von diesem Image. Eher sogar, glaube ich, könnte er ihm ein bisschen schaden.
Ja, und Will Ferrell, der spielt in dem Film den Familienvater. Da geht es eben um diese Ehe, die irgendwie nicht mehr so klappt. Ich fand das interessant. Ich hatte den Eindruck, das ist eine ernstere Rolle als die, die sonst so ihm zugeschrieben werden, weil er sich ja eigentlich für nichts zu schade ist. Sehen Sie das auch so, Frau Pilatschik?
Ja, das ist nach Stranger Than Fiction, glaube ich, seine wirklich erste dramatischere Rolle wieder. Er spielt sonst wirklich alles. Also er hat eine unglaubliche Credit-Anzahl von über 120 Rollen. Aber von denen gibt es wirklich nur zwei ernsthafte. Und hier wagt er sich in etwas vor, was, glaube ich, ihn aber auch ein bisschen überfordert. Will Ferrell ist jemand, der auch in den Filmen selber alles ausprobiert. Und wenn es mal darum geht, halt auch in sich hineinzuhorchen und auch eine Rückbesinnung in der Figur zu spielen, da wird er zu unruhig, finde ich. Da gibt es halt auch viel Selbstzitate. Da dreht er selber so ein bisschen am Rad und weiß nicht, was er da genau darstellen soll.
Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass das ein Film ist, in dem er ein bisschen experimenteller vorgeht. Und ich glaube, er ist natürlich jetzt auch in einem Alter, in dem er sich ein bisschen neu erfinden muss. Er kann nicht auf ewig den kindischen Jungen spielen. Es ist ja auch interessant, dass er als Produzent zum Beispiel daran arbeitet, Tony Erdmann in Amerika neu zu verfilmen, das Remake, da ist er auch involviert. Ganz eindeutig ist Will Ferrell, und das macht die Sendung vielleicht heute auch interessant, an einem Punkt, wo vielleicht eben neue Dinge in sein Repertoire hinzutreten könnten.
Ich würde gerne mal ganz kurz in eine Szene reinhören. Da ist die Familie im Sessellift. Das ist ja immer so der Ort, wo Kommunikation stattfindet oder eben auch nicht. Und der kleine Sohn, der hat ein Anliegen.
I hate skiing.
No, he doesn't.
You know that my body is cold and dumb. And you're always wet and it hurts when you fall. It takes forever if you have to go to the bathroom. And people are just stupid. They don't look where they're going, so you're always scared you're gonna die. And I have to go to the bathroom.
Also der Sohn sagt, ich hasse Skifahren, das ist so anstrengend. Es dauert vor allem super lang, bis man aufs Klo gehen kann. Und im Übrigen, ich muss aufs Klo. Ich musste da schmunzeln an der Stelle. Ist das irgendwie, sage ich mal, symptomatisch für diesen Film, dass der so ein bisschen leiseren, subtileren Humor doch mit reinbringt? Frau Pilatschik?
Also er versucht es, hat ja eben dieses große Vorbild von Ruben Östlund, Cannes-Gewinner mit The Square. Und da ist die Tonalität einheitlicher. Es gibt halt eben diese Momente in Downhill, die so ruhig sind, wo auch die Kinder zu Wort kommen. Und dann gibt es wieder sehr überzogene Comedy. Und das auszubalancieren, das gelingt dem Film, finde ich, nicht so richtig. Da versucht er zu viel, vielleicht auch eben amerikanisches Publikum anzusprechen und dann doch halt eben sich auf die Tonalität, die das Original vorgibt, einzulassen und zu gucken, wie weit man das zusammenbringen kann.
Wobei ich eben auch finde, dass das passt, sozusagen der Ausschnitt hat ganz gut gepasst, denn der Junge zeigt uns etwas am Skifahren, an dieser ja doch hochaufwendigen Freizeitindustrie, wo man seltsame Anzüge anziehen muss und eigentlich gewissermaßen wie ein Astronaut, ja. Was Aufgabe des Komikers ist, nämlich in allem das Peinliche zu suchen, und das war genau in dieser Szene eben sehr gut zu hören.
Wir schauen hier heute auf Will Ferrell und sein Werk. Das ist ein US-Komiker und der ist bekannt zum Beispiel aus Filmen wie Zoolander. Und ich habe zwei FilmkritikerInnen hier zu Gast, die mir helfen, auf dieses Werk drauf zu gucken, kritisch zu hinterfragen, was daran ist komisch oder eben vielleicht auch könnte noch komischer sein. Herr Rebhandel, Will Ferrell ist jetzt fast 30 Jahre im Geschäft. Wo kommt der denn her? Wo hat er quasi komisch sein gelernt?
Ja, Will Ferrell kommt aus dem einen Talenteschuppen, aus dem das ganze Phänomen der amerikanischen Filmkomödie der letzten 20, 30 Jahre die besten Talente rekrutiert hat, nämlich Saturday Night Live. Das ist eine amerikanische Fernsehsendung. Und eine seiner berühmtesten Rollen war, dass er über viele Jahre den amerikanischen Präsidenten George W. Bush parodiert hat. Das ist dort eben üblich, dass Schauspieler prominente Persönlichkeiten nachmachen. Und von da ist er dann graduell einfach in das Kino weitergewandert. Aber man sieht seinen Rollen immer noch an, dass er eigentlich ein Menschenparodierer ist.
Ja, das passt ganz gut. Da kommen wir direkt einmal zu einem Film auch aus der Zeit, als George W. Bush noch Präsident war. Anchorman von 2004. Da spielt Will Ferrell einen Nachrichtensprecher und das klingt so.
In der entmilitarisierten Zone wurde auf koreanische Soldaten geschossen!
Oh, Herrgott, tut mir wirklich leid. Jemand hat die Meldung komplett in Großbuchstaben geschrieben und ich dachte, ich muss sie laut schreien.
Ja, ein Typ, der vom Teleprompter Großbuchstaben abliest und schreit. Was ist das für ein Typ, Frau Pilatschik?
Also man muss erstmal vorab sagen, dass der Film ja in den 70ern spielt. Der leitet tatsächlich aus der George W. Bush-Ära raus, glaube ich, in die Obama-Ära, tut es aber aus den 70ern heraus. Also er zeigt einen Macho-Nachrichtensprecher aus dem Lokalfernsehen, der halt ein wahnsinnig aufgeblasenes Selbstvertrauen hat, aber eigentlich technisch gar nicht so viel drauf hat, weshalb der Teleprompter ihm zu Verhängnis wird später. Aber auf der Oberfläche ist es erstmal eine andere Frau, die ihm zur Seite gestellt wird und die dann halt dieses ganze Konstrukt von Männlichkeit, von männlichen Dominanzgebaren in Frage stellt und dann halt eben auch tatsächlich aber zu einem Lernprozess in ihm führt. Und das ist dann halt eben diese Übergangsfiguren eigentlich, die Will Ferrell ordentlich oft spielt. Ein Macho, der dann doch halt ein paar Justierungen vornimmt an sich und seiner Umwelt.
Da habe ich auch direkt nochmal einen Ausschnitt, wo es genau um dieses Geschlechterverhältnis geht. Wir hören mal rein. Er trifft eine Frau auf einer Party.
I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal.
Really?
People know me.
I'm very happy for you.
I'm very important. I have many leather-bound books, and my apartment smells of rich mahogany.
Ja, er fühlt sich extrem toll. Er sagt, meine Wohnung riecht nach Mahagoni, ich habe tolle Bücher zu Hause, ich bin einfach ein ziemlich toller Typ. Sie haben jetzt gerade gesagt, das führt so dahin, diese Klischees darzustellen und zu sagen, das ist Sexismus. Klappt das wirklich oder bleibt es bei diesem Beschreibenden? Was würden Sie sagen?
Ja, ich finde, dass alle Filme von Will Ferrell, und da steht er in der großen amerikanischen Tradition, alle Komödien sind Lernprozesse. Das heißt, das, wovon er immer ausgeht, nämlich eigentlich meistens ein groteskes Individuum, in diesem Fall eines, bei dem ich dann doch beim jetzigen Wiedersehen nicht anders konnte, als im Grunde an Donald Trump zu denken, nämlich ein Mann, der so von sich überzeugt ist, dass er eigentlich für alle anderen außer für sich selbst grotesk und lächerlich wirkt. Ja. Und, aber das ist eben die Komödie als Genre, zeigt uns Menschen, die einander bei Überpeinlichkeiten beim Lernen helfen, dass sie ein bisschen andere Menschen werden. Ja.
Sie haben jetzt gerade Trump oder auch irgendwie diese Nachrichtenredaktion, die das so reproduziert, angesprochen. Kann dieser Film auch als so knallharte Mediensatire gelesen werden? Was würden Sie sagen, Frau Pilatik?
Ich glaube, es zielt eher so auf den Culture War ab, also wie halt eben gesellschaftliche Modernisierung sich in den Nischen der Gesellschaft vollzieht, nicht so auf den großen politischen Bühnen. Das ist jetzt der Sender, in dem Ron Burgundy, also Will Ferrells Figur, arbeitet. Das ist nicht Fox News, das ist einfach wirklich der Abgrund des Lokaljournalismus, wo über Katzenschönheitswettbewerbe berichtet wird und das große dramatische Finale findet dann auch in einem Zoogehege statt. Also das sieht sich auch selber als ein Zoo, der halt eben auch vielleicht schon geschlossene Türen hat, wenn wir jetzt eben drauf schauen.
Ich würde gerne zu einem zweiten wichtigen Film kommen, Stiefbrüder von 2008. Da geht es um zwei fast 40-jährige Einzelkinder, die plötzlich gemeinsam bei ihren jeweiligen Elternteilen unter einem Dach wohnen. Will Ferrell ist eben der eine Bruder und John C. Reilly spielt den anderen. Die wirken nicht wie 40, die wollen sich nämlich zusammen ein Etagenbett bauen.
Can we turn our beds into bunk beds? It'll give us so much extra space in our room to do activities.
You're adults, you can do what you want.
This is the funnest night ever.
Ja, das ist unglaublich kindisch, was da ausgestellt wird. Wir haben es ja auch eigentlich gerade schon gehabt, sodass dieses Komische auch sehr, sehr kindlich sein kann. Klappt das trotzdem, dass das auf so eine Art Gesellschaft hinweist, eine Art Gesellschaftskritik schafft?
Ja, ich denke, in Step Brothers kann man schon so etwas wie auch eine Suche nach einer Generationenorientierung suchen. Die Leute, die in den 60er Jahren geboren sind, sind im Grunde die Kinder auch des des Nachkriegswirtschaftsbooms und sind in Familien groß geworden, in denen ihnen eigentlich alles abgenommen wurde oder in denen sie, also die bestimmte Gesellschaftsschicht natürlich. Ja. Und so eine zeigt uns dieser Film eben. Also zwei Männer, die im Grunde überhaupt nie erwachsen werden mussten, während ihre ältere Generation schon diese hochindividualisierte hedonistische Schicht repräsentiert, die oft ihren Kindern ein großes Erbe aufzulösen gibt.
Ich fand in dem Film auch die Körperlichkeit ganz interessant. Es geht sehr oft um Geschlechtsteile, also Hoden werden am Schlagzeug gerieben, Hoden werden gequetscht. Frau Pilatschik, ist das nur Trash oder hat das irgendeine Funktion, nach Ihrer Meinung nach?
Das bedient wie so vieles bei Will Ferrell verschiedene Geschmäcker gleichzeitig. Das nimmt einerseits den männlichen Körper sehr in den Mittelpunkt und sagt auch, da gehört er hin, wir brauchen diesen Blick, er verdient diesen Blick. Und dann bricht er ihn gleichzeitig und sagt, das ist aber auch ein bisschen eklig, das ist ein bisschen haarig, das ist ein bisschen faltig da unten rum und so. Und will halt, glaube ich, alle damit halt einfach ansprechen, dass Männlichkeit halt eben auch, was Bert ja auch meinte, auch was Lächerliches haben kann, dass es Verhandlungssache auch ist, wie wir über Männerkörper reden und die Filme auch selber sagen, so, das stellen wir jetzt mal hier zur Disposition, guckt euch das mal an und vielleicht kommen wir im Lachen zusammen zu was anderem, zu weniger bedrohlicher Männlichkeit. Ich glaube, das ist auch immer so ein Projekt, dass halt eben die Männer heroisch daherkommen und dann doch halt eben ein bisschen zurechtgestutzt werden.
Vielleicht müsste man auch noch sagen, dass die Komödien natürlich auch in Konkurrenzdruck stehen und dieser Konkurrenzdruck führt dazu, dass man bestimmte Tabubrüche auch die ganze Zeit wieder überbieten muss und bestimmte Unappetitlichkeiten durch noch unappetitlichere Dinge dann irgendwie. Und das, da gehen sie natürlich schon sehr weit zum Teil. Und Ferrell und seine Buddies, das sind ja wirklich auch so Gruppen, die haben da schon alles ausprobiert, glaube ich, was möglich war.
Das passt ganz gut zum dritten wichtigen Film, zu dem ich kommen möchte. Ricky Bobby, der König der Rennfahrer. Also da geht es auch eben um so Rennfahrer-Buddies, eine ganze Crew, die eben dem Ricky Bobby, gespielt von Will Ferrell, eben zum Sieg verhelfen möchte, wenn man es so sagen möchte. Und Ricky Bobby wird von einer Dame aus seiner Crew so beschrieben.
Ricky Bobby is not a thinker. Ricky Bobby is a driver.
Yeah, it's a real deal down there.
Also kein Denker, aber ein Driver, ein Rennfahrer. Ist das vielleicht auch symptomatisch so für die Filme allgemein? Böse gesagt, kein Denker, aber so ein Macher?
Ich glaube schon, dass sie natürlich, da wenden sich an ein Massenpublikum natürlich und suchen auch irgendwie zuerst einmal das Publikum, das immer schon ins Kino gegangen ist, nämlich die weiße Mittelschicht. Ja, und die gibt es aber nicht mehr und davon erzählt der Film bis zu einem gewissen Grad. Talladega Nights, die Geschichte von Ricky Bobby, ist fast so etwas wie ein Schattenfilm zu dem Song Contest Film, weil da in dieser Konkurrenz zwischen der europäischen Formula 1 oder wie es verächtlich heißt, Formula 1 ja, und dem amerikanischen Speedway fahren, ja, da wird etwas verhandelt, was mit dem Eurovision Song Contest ganz ähnlich jetzt wieder gemacht wird. Also kulturelle Differenzen.
Also tatsächlich so ein uramerikanisch gegen europäisch. So ein bisschen auch so ein Gegeneinander dann?
Absolut, weil Sacha Baron Cohen spielt ja diesen europäischen Formel-1-Piloten, der dann auch noch sehr effeminiert daherkommt und der dieses Amerika, the greatest country on the planet, so ein bisschen lächerlich macht, aber natürlich auch selber lächerlich wirkt, weil er so übertrieben alles ist, was kein amerikanischer viriler Mann ist.
Wir knöpfen uns heute hier in der Sendung im Deutschlandfunk Kultur den US-Komiker Will Ferrell vor. Und wir haben gerade schon drüber gesprochen, sein neuester Film ist eine Parodie auf den Eurovision Song Contest, der ja seit heute auf Netflix zu sehen ist. Wir haben aber gerade auch schon über ältere Filme gesprochen und ich möchte gerne mit meinen beiden Gästen, mit Hanna Pilatschik und Bert Rebhandl, Bilanz ziehen und schauen, wo lässt sich denn Ferrell verorten, welche Debatten hat der denn angestoßen? Frau Pilatschik, vielleicht erstmal so zur Einordnung, wenn man jetzt Ferrell mit anderen Filmemacherinnen, Filmemachern in den USA vergleicht, vielleicht auch aus dieser Comedy-Szene, wo kann man den denn dann verorten?
All over the place. Er macht natürlich wirklich vieles, auch hat auch in kleinen wilden Produktionen von Eric Wareheim und Tim Heidecker mitgespielt, bis halt eben auch zu Zoolander. Er ist wirklich überall zu sehen und bringt halt, glaube ich, vor allem halt eben seine Körperlichkeit überall mit. Das ist so die Konstante.
Die Affenhaare.
Genau. Und auch die eng liegenden Augen, mit denen er immer wieder erstaunt auf die Welt guckt. Und er ist halt eben auch die Figur, die auch immer einen Bruch reinbringt, weil er halt eben auch immer auf die Produktion selber schaut. Er ist der, der halt eben ja schon immer auch eine Instanz, eine Autorität ist, glaube ich, in den Produktionen. Und dadurch auch gar nicht so sehr Profil in den einzelnen Filmen hat, sondern als Gesamtfigur einfach jemand ist. Wenn Will Ferrell in einem Film da ist, dann wird es lustig, weil halt einfach diese Präsenz, die hat so was Magnetisches, glaube ich, auch für andere Darsteller.
Und wird es wirklich immer lustig? Diese Frage interessiert mich schon vielleicht auch nochmal aus Ihrer Sicht, Herr Rebhandl. Ich habe schon den Eindruck, oft ist es vielleicht auch einfach Trash. Das ist dann vielleicht für eine bestimmte Zielgruppe lustig, aber eben doch nicht für alle.
Ja, nichts kann jemals für alle lustig sein, aber in dem Fall geht es tatsächlich darum, glaube ich, dass die amerikanische Komödie seit ungefähr 1995, also als Jim Carrey aufgetreten ist, ja, hat sie 20, 25 Jahre lang tatsächlich alle politischen, kulturellen Fragen, die Amerika bestimmt haben, ganz entscheidend mitreflektiert. Das ist ein dichtes und weites Feld und Will Ferrell ist da nur ein Fragment davon. Und ich glaube, es wird für ihn interessant sein, jetzt auch in Zukunft, dass er über diese eine Frage der Krise der weißen Männlichkeit, das Leitmotiv könnte man sagen bei ihm, dass er das auch ein bisschen vielleicht über das hinwegkommt, denn die amerikanische Komödie ist auch personell mit großartigen Frauen wie Kristen Wiig oder mit großartigen afroamerikanischen Komikern zum Teil schon wieder ganz woanders und es wird interessant sein zu beobachten, wie weit Will Ferrell, aber auch Leute wie Seth Rogen und so weiter, ja, in diese Differenzierungen, in diese immer komplexer werdende Gesellschaft, dass sie weiter da ihre Stimme behalten können.
Das finde ich ganz interessant, weil mir ist schon aufgefallen, die alle Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, sind von Männern gemacht. Oft auch wirklich so diese gleiche Clique, die dann eben auch immer wieder auch vor der Kamera auftaucht. Und mir geht das schon manchmal so, dass ich dann auch als weibliche Zuschauerin denke, ja, sind wieder so die Buddies. Das schließt mich aus. Ist das auch ein Merkmal oder entwickelt sich da was, Frau Pilatschik?
Ich glaube, Will Ferrell ist gerade auf ziemlich alleinen Posten, weil seine Mitstreiter, wie zum Beispiel John C. Reilly, der immer mit ihm gespielt hat, der ist mittlerweile im europäischen Autorenkino ziemlich viel unterwegs. Der hat mit Jacques Audiard gespielt oder Yorgos Lanthimos. Der hat nochmal eben andere, würde ich sagen, Kapazitäten. Und sogar Adam McKay, das ist der Regisseur gewesen von Step Brothers und Talladega Nights und Anchorman, der hat 2015 seinen ersten Film ohne Will Ferrell gemacht und dafür sofort den Oscar gewonnen. Das war The Big Short. Und Adam McKay bewegt sich in eine sehr klare politische Richtung, die halt wirklich kämpferisch ist. Und Will Ferrell als eine eben, würde ich sagen, verbindende, moderierende Figur, die hat in einem gespaltenen Amerika mittlerweile einen relativ schwierigen Stand. Und es ist vielleicht auch nicht zufällig, dass halt eben Will Ferrell jetzt in zwei europäischen Filmen mitgespielt oder jedenfalls in Filmen, die in Europa nochmal vielleicht das Ähnliche versuchen, halt amerikanische Empfindlichkeiten mit europäischen Skurrilitäten zu verbinden. Da ist es vielleicht sein neues Projekt, da halt eben für Verbindung zu suchen. Er hat ja selber auch eine schwedische Ehefrau. Das ist vielleicht ein persönliches Projekt auch von ihm.
Ich habe trotzdem den Eindruck, dass oft, also auch in dem Eurovision Song Contest Film, doch immer nochmal, wenn es vielleicht schon übertrieben ist, dann nochmal manchmal so dieser Hammer kommt mit der, jetzt müssen wir nochmal unbedingt was Peinliches machen, damit auch wirklich gekichert wird. Mich persönlich stört das manchmal. Ist das aber auch so dieses, was dann hoffentlich ein großes Publikum erschließt, auch ein europäisches? Diese Peinlichkeit, die sich vielleicht sonst auch niemand traut?
Ja, das ist eine Gratwanderung, aber die hat auch damit zu tun, dass diese Komödien natürlich zuerst einmal auf ein junges Publikum spekulieren, das durch Blockbuster und so weiter schon auch eine bestimmte Form von Kino eigentlich kennengelernt hat und im Grunde von Fellini, zum Teil sogar von Tarantino, schon kaum mehr etwas weiß. Ja. Und diese Ansprache ist schon einmal das Zentrale. Und da geht dann im Parallel dazu, könnte man sagen, versuchen die dann trotzdem so etwas wie Politik, Identitätenpolitik und so weiter zu machen. Und ich finde, es wird die interessante Frage zu beobachten sein, wo, und ich glaube, das werden dann nicht weiße Männer wie Will Ferrell in den nächsten Jahren sein, wo neue Instanzen gefunden werden im amerikanischen Kino, die etwas allgemeiner Verbindliches schaffen. Wenn das gelingt mit einer Komödie, die wirklich weiterhin billige Witze reißt wie das, dann ist das die allerhöchste Kunst, würde ich glauben.
Also eben, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht das Privileg weißer Männer so an den Pranger stellen, sondern zeigen, wir sind da schon einen Schritt weiter. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also die Sachen so weiterzutreiben, dass diese radikale Individualität, die sich ja da äußert, ja, und die dann schwer in ein gemeinsames politisches Projekt wieder zurückzuführen ist, ja, dass das aber vielleicht dann doch zumindest versucht wird, dass man nicht nur radikale Individualität komisch ausstellt, sondern etwas Zusammenfassendes wieder sucht. Und ich glaube, das werden eher Frauen sein, die das in den nächsten Jahren schaffen. Und Will Ferrell wird dann vielleicht komische Nebenrollen in Filmen haben, in denen er nicht mehr der Masterautor ist.
Frau Pilatschik, was würden Sie sagen? Gibt es in Deutschland was Vergleichbares? Gibt es hier einen Komiker, Komikerin oder auch eine Crew, die sowas schafft, wie Will Ferrell seit 30 Jahren macht in den USA?
Nee, ich glaube, da fehlt der deutschen Comedy-Szene insgesamt die Fantasie und auch die Empathie, ihre Figuren wirklich zu mögen und nicht nur auszustellen. Also Bully Herbig macht das mit manchen Figuren, aber die sind halt, finde ich, nicht chaotisch genug gedacht. Die sind halt immer noch im Klischee, finde ich, gefangen. Und die brechen nicht daraus aus und haben ein Eigenleben wie die Will Ferrell-Figuren halt, die wirklich eigentlich aus sich, aus den Klischees halt wirklich rauskämpfen und dadurch halt eben auch, ja, was Anarchisches bekommen, was halt erstmal von einem sehr klischeehaften Ausgangspunkt, aber doch woanders vorstößt und die halt eben ein bisschen so irrlichtern. Und das finde ich tatsächlich eine Einzelleistung.
Man könnte allerdings schon sagen, dass Figuren wie Happy Kerkeling oder auch Olli Dietrich schon in eine Richtung gehen, die auch die Amerikaner vorgegeben haben. Aber wir haben zum Beispiel, glaube ich, als politisches System und als Gesellschaft den großen Vorteil, dass unsere Politiker schon viel schwerer parodierbar sind, weil sie einfach ein bisschen seriöser sind. Und da fängt es, glaube ich, schon mal an.
Will Ferrell im Kino, in verschiedenen Fernsehshows. Wir haben einen ziemlichen Rundumschlag gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Hanna Pilatschik, Kulturjournalistin, Filmkritikerin beim Spiegel und Bert Rebhandel, freier Kritiker. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, das war der Kompressor-Podcast für heute. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinhört oder ein Abo dalasst. Bis bald.